Sappho und die Entstehung der Lesbe. Zu diesen Glückspilzen zählte Sappho, eine Singer-Songwriterin, die im Laufe ihres Lebens ungefähr 10.000 Verse verfasste. Das musst du erst mal toppen, Allen Ginsberg. Sappho schrieb am liebsten über erotische Anziehung. Eine erotische Anziehung, die sie für das eigene Geschlecht empfand. Diese Gedichte rezitierte sie, während sie die Lyra spielte. Ein harfenähnliches Instrument, für das man lange Fingernägel brauchte. Da lange Fingernägel allerdings für ihre privaten Vergnügungen eher hinderlich waren, erfand sie, zumindest der Legende nach, das Plektrum und stutzte ihre Nägel. Lesbischer Erfindergeist vom Feinsten. Zuerst dachten alle, wow, diese Poesie ist so erfrischend anders und aufregend. Aber dann erinnerte sich das Patriarchat daran, dass diese Art der Liebe gefährlich für sie werden konnte. Also wurde Sappho ins Exil geschickt. Und da heißt es immer, Frauen würden überreagieren. Die Leute auf Lesbos alle so, hey, wo ist Sappho hin? Und das Patriarchat so, sie musste aus politischen Gründen gehen. Und die Leute auf Lesbos, echt? Was für politische Gründe? Und das Patriarchat, ach so, sorry, wir meinten natürlich, sie hat sich in einen Bootsführer verliebt und ist mit ihm fortgegangen. Die Leute auf Lesbos daraufhin, klingt so gar nicht nach Sappho, vor allem wenn man bedenkt, dass sie die Hälfte aller Frauen auf der Insel gefügelt hat. Das Patriarchat, tja, verrückt, nicht wahr? Daran sieht man wohl, dass sie im Grunde immer nur auf den Richtigen gewartet hat. Und die Leute auf Lesbos so, okay, könnten wir wenigstens ihre Adresse haben, damit wir ihr erzählen können, wie gut ihre Lyrik ankommt? Und das Patriarchat, leider nicht. Sie ist vom leukadischen Felsen gestürzt und tot. Sorry. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, gibt es Hinweise darauf, dass Jahre später die ersten christlichen Kirchen Sapphos Werke vernichten ließen. Glücklicherweise konnte einiges gerettet werden. Dennoch gilt das bis heute als einer der größten Verluste des literarischen Kanons. Die alten Griechen liebten es, Geschichten zu erzählen und aufzuschreiben. Und auch wenn viele dieser Geschichten mythologischer Natur waren, enthielten sie immer ein Körnchen Wahrheit. Für HistorikerInnen ist es deshalb nachvollziehbarerweise schwierig herauszufinden, was davon real und was totaler Unfug ist. Ein Beispiel dafür sind die Amazonen. Laut der griechischen Mythologie waren die Amazonen die Töchter von Ares, dem Kriegsgott. Das heißt, die Amazonen seien eine reine Frauengesellschaft gewesen. Um ihre Blutlinie fortzuführen, besuchten sie angeblich einen benachbarten Stamm, benutzten die Männer, um sich fortzupflanzen, und machten sich am Morgen schnell davon. Und wen poppten die Amazonen aus purer Lust? Einander natürlich. Niemand weiß so genau, wieso sie Amazonen hießen, aber einige antike griechische Autoren führten es auf den Ausdruck Amazos, ohne Brust, zurück. Dieser Theorie zufolge sollen sie sich eine Brust abgeschnitten oder abgebrannt haben, damit sie nicht beim Bogenschießen hinderlich war. Hätten die Ärmsten bloß gewusst, dass man als Frau auch Pfeil und Bogen bedienen kann, ohne sich dafür eine Brust abschneiden zu müssen. Was für eine Verschwendung! Insofern ja, die Amazonen oder zumindest ähnliche Völker existierten vermutlich tatsächlich und sie waren im Vollbesitz beider Brüste. Und ja, es mag für HistorikerInnen nicht immer leicht sein, sich ein vollständiges Bild davon zu machen, was in der Vergangenheit vor sich ging. Insbesondere, wenn man wie die alten Griechen die eigene Wirklichkeit in Echtzeit neu erfand. Aber wenn es, wie in Sapphos Fall, konkrete Belege gibt, die darauf hindeuten, dass eine Frau sich zu einer anderen erotisch hingezogen fühlte, ist es frustrierend, wenn das andauernd durch Straightwashing diskreditiert und ignoriert wird. Und wenn ich sage, es ist frustrierend, meine ich, es regt mich verdammt nochmal auf. Apropos. Viele HistorikerInnen behaupten auch gerne, Sappho könne gar keine Lesbe gewesen sein, weil es das Konzept lesbisch zu ihrer Zeit gar nicht gab. Aber genauso wenig existierte hetero. Insofern gilt wie bei allen historischen Figuren, die wir nicht mehr fragen können, entscheidet selbst, was Sappho für euch ist. Klar, ihr fehlte das Vokabular, um sich als lesbisch, bisexuell oder gar als queer zu identifizieren. Aber sie lebte nun mal vor der Einführung moderner Terminologie und es ist bestenfalls ein Zirkelschluss, ihr deshalb ihre sexuelle Orientierung und ihre Erfahrungen abzusprechen. Es ist absurd, die Gender-Theorie, wie sie heute existiert, einer Gesellschaft überstülpen zu wollen, die ganz anders funktionierte. Außerdem geht mir die genaue Definition am allerwertesten vorbei. Einigen jedoch nicht. Tatsächlich scheinen sich konservative HistorikerInnen derart daran zu stören, dass sie weiterhin heterosexuelle Versionen von Sappho verbreiten, um sie tunlichst von jedem Verdacht des Lesbentums freizusprechen. In meiner Vorstellung hatten diese Interpretationen unbeabsichtigte Auswirkungen, nämlich, dass Sappho in den Augen queerer Frauen nur noch hotter wurde. Wer war Sappho? Erstens, konservative HistorikerInnen. Sappho war der heterosexuellste Mensch auf Erden. Queere Frauen, wir lieben Herausforderungen. Zweitens, konservative HistorikerInnen. Sappho war ihrem Mann eine liebende Ehefrau und ihren Kindern eine gute Mutter. Queere Frauen, wie gesagt, Challenge accepted. Drittens, konservative HistorikerInnen. Sappho war die Anführerin einer homoerotischen Frauengruppe. Queere Frauen? Wo kann ich mich anmelden? Viertens. Konservative HistorikerInnen. Sappho war die Rektorin einer Mädchenschule. Queere Frauen? Eine Frau in einer Machtposition und Geschäftsführerin. Sexy. Fünftens. Konservative HistorikerInnen. Sapphos Gedichte über Frauen, die miteinander schlafen, handeln in Wirklichkeit davon, ein Nickerchen zu halten. Queere Frauen? Nickerchen sind genauso wichtig wie queere Sichtbarkeit. Sechstens, konservative HistorikerInnen. Sappho war ein Flittchen. Queere Frauen. Wir hätten also eine Chance gehabt. Sapphos Erscheinungsbild wird ebenfalls heiß diskutiert. Es gibt keine verlässlichen Quellen. Aber da Männer das Aussehen von Frauen seit Jahrhunderten beurteilen, haben wir einige, wenngleich zugegebenermaßen wenig hilfreiche Informationen. Ein Typ beschrieb sie als bildschön und zierlich. Ein anderer behauptete, sie sei hässlich und klein gewesen. Und nochmal ein anderer Typ meinte, sie hätte ein zauberhaftes Lächeln gehabt. Das war genau der Typ, der auf Lesbos rumlief und allen Frauen sagte, sie sollten doch mehr lächeln. Was wir jedenfalls sicher wissen, ist, dass aus dem Namen Sappho der Begriff Sapphismus hervorging, der anfänglich und in manchen Zusammenhängen bis heute Frauen bezeichnete, die auf andere Frauen standen. Wir wissen auch, dass das Wort Lesbe sich von Sapphos Geburtsstätte, der Insel Lesbos, ableitet. Insofern ist Sappho sowas wie die Lesbe. Rights reserved. Allerdings bezeichnete lesbisch auch einst die Herkunft eines Weines. Tja, guter Geschmack verbindet eben.